Herzlich willkommen zu Episode 99 vom German Gunners Podcast. Fassen wir doch das Jahr 2019 mal ganz kurz zusammen aus Arsenal-Sicht. Bellerin für 9 Monate verloren mit Knieverletzung. Immerhin kein Kieferbruch bei Koscielny, dafür Sokrates mit Knöchelverletzung für einige Wochen raus. Ramsey wird den Verein im Sommer verlassen. Wir sind im FA Cup ausgeschieden. Bisher kein Geld ausgegeben für neue Spieler, keine Transfers bisher realisiert und unser Chef-Scout Sven Mislintat hat den Verein verlassen bzw. ist im Prozess, das zu tun. Ja, und der Januar hat noch 4 Tage. In diesem Sinne, willkommen zur Episode 99. Neben mir sitzt Christian. Ich würde sagen, Hashtag es läuft.
Ja, oder auch nicht, Hashtag. Wir nähern uns der 100. Episode. Also wir wollen mal die positiven Sachen nach vorne kehren. Und die negativen hast du gerade schon schön aufgelistet. War nicht so proper im Januar bis jetzt.
Normalerweise ist es ja der Februar meistens bei uns unter der Ära von Arsène Wenger, der da meistens so den Turning Point zum Negativen gesetzt hat. Meistens mit irgendwelchen krachenden Niederlagen in der Champions League. Dieses Jahr ist nicht sehr gut gestartet und ich habe auch wenig Hoffnung, dass es kurzfristig besser wird, wenngleich die Verletzung von Koscielny ja scheinbar jetzt nicht ganz so schlimm ist, wie ursprünglich befürchtet. Aber es ist einiges an Arbeit zu erledigen und man hinkt den Zielen, wenn man sie denn intern zumindest gesteckt hat, mit Top 4 jetzt noch nicht meilenweit hinterher, aber die Rahmenbedingungen werden immer schlechter von Woche zu Woche. Das müssen wir natürlich besprechen.
Auf jeden Fall. Wir gehen alles durch, von der Niederlage gegen United letzten Freitag zur Partie gegen Cardiff City am morgigen Abend und natürlich auch zu allen Transfers, Transfergerüchten mehr oder weniger gesagt und auch zu
sagen
den Themen.
Sagen wir mal Gerüchte in Anführungsstrichen.
Genau, und zu den Themen Verletzungen und Implikationen daraus auf, hauptsächlich ja den Defensivverbund. Das sind dann alles die Themen, die wir heute ansprechen werden. Ich denke, wir gehen es chronologisch durch und starten mit letztem Freitag.
Ja, können wir machen. Ich möchte nur ganz kurz noch ergänzen. Ich setze 5 Euro darauf, dass Jenkinson Rechtsverteidiger gegen Cardiff spielt und Mavropanos in der Innenverteidigung.
Das ist mutig. Die 5 Euro löse ich gerne im
bei nächster Gelegenheit.
Pub in Berlin ein.
Also das ist sozusagen das Pint. Ich würde mal sagen, gut, wir können es dahingehend ein bisschen runterstufen und sagen, einer der beiden wird Spielzeit bekommen morgen. Aber wobei, davon kann man eigentlich relativ sicher eigentlich ausgehen. Man wird sehen. Nee, wir bleiben mal dabei, dass ich würde sagen, beide bekommen Spielzeit gegen Cardiff.
Ich muss ja gegenhalten, sonst haben wir ja keine Wette. Aber ich hätte auch so dagegen gehalten, weil ich nicht glaube, dass beide Spielzeit bekommen. Aber ich glaube, wir können die Thematik, wie wir dort aufstellen oder was für Optionen wir haben, natürlich gleich im Blog in der Vorschau auf das Cardiff-Spiel natürlich nochmal ausführlich beleuchten. Aber da müssen wir das noch definitiv nochmal aufgreifen. Und bis dahin mache ich mir Gedanken, wen ich da aufstellen würde, anstatt den beiden, damit ich auch beim Wetteinsatz...
Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das möchte, dass die spielen.
Ja gut, aber aber im Endeffekt muss ich ja jetzt dagegen halten. Und die Pints werden in den Pubs ja auch immer
Sie waren
teurer.
In einem Trainingsvideo heute relativ prominent und lange im Bild. Und nach deiner These und Theorie...
Nach meiner grundsätzlichen
heißt
These...
Heißt ja, dass die eine Chance haben zu spielen.
Ja, die These der Masse an sozialen Netzwerksauftritten gleich Startplatz im nächsten Spiel, finde ich, ist immer noch nicht widerlegt und festigt sich meiner Meinung nach
immer
wieder.
Ist aber auch noch nicht substanziell überprüft worden.
Richtig, aber das geben wir noch in Auftrag.
Ja. Gut, FA Cup aus, 1-3 gegen United. Sagen wir mal so, mich hat es null gejuckt, aus dem Grund vor allen Dingen, dass an dem Abend auch Handball war.
Ja, das ist ja auch nicht so gut gelaufen.
Aber in Anbetracht dessen, dass wir 2 Spieler schon wieder verloren haben mit Verletzung und wir im FA Cup maximal die Europa League holen können mit einem Sieg und wir den jetzt in der letzter Zeit auch schon 2-mal gewonnen haben oder 3-mal sogar, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, hält sich die Attraktivität dieses Wettbewerbs doch eigentlich sehr stark in Grenzen an mir. Deswegen bin ich jetzt überhaupt nicht böse, dass wir ausgeschieden sind, weil die Leistung eigentlich okay war. Es war gegen Man United, da verliert man natürlich grundsätzlich ungern gegen. Aber es war jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, Coventry oder was weiß ich, irgend so eine Mannschaft, Crystal Palace.
Zum Beispiel.
Aber, also ich bin jetzt, war relativ schnell wieder gut gelaunt, beziehungsweise jetzt nicht so lange schlecht gelaunt, zumal wir jetzt dadurch ja auch eine zweiwöchige Spielpause haben im Februar, vom 10. bis zum 24. Nach dem Man City-Spiel geht es dann ja gegen Huddersfield und dann sind 2 Wochen, bis es gegen Southampton und Bournemouth geht, zu Hause jeweils. Ich glaube, das könnte uns vielleicht ganz gut tun, um die Akkus nochmal aufzufüllen und auch so die ein oder andere Verletzung vielleicht zu therapieren. Ich glaube, so die Attraktivität des Spiels war natürlich aufgrund des Standings der Mannschaften gegeben, aber man hat auch gesehen, es war nicht ausverkauft, es waren relativ viele Plätze auch zu Beginn noch. Die Leute haben es auch nicht ganz so ernst genommen. Aber die Mannschaft, das muss man ja sagen, hat es wirklich ernst genommen, man kann keinen Vorwurf machen. Das Spiel ist so ein bisschen gekippt mit der Verletzung eben von Sokratis. Bis dahin hatten wir eigentlich United ganz gut im Griff, beziehungsweise es waren jetzt nicht so die, auf beiden Seiten, nicht so die vielen Chancen.
Ja, also ich glaube, der entscheidende Punkt ist der, den du zu Eingangs gesagt hast, dass halt im Endeffekt unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation, des eigentlich verzweifelten Kampfs um die Champions League Quali, der FA Cup so ein bisschen in Hintergrund gerückt ist. Also nicht, weil er an sich als Wettbewerb unattraktiv geworden ist, ganz im Gegenteil, aber einfach aufgrund der derzeitigen Konstellation, in der Arsenal sich halt befindet, mit der derzeitigen Kadersituation, mit der Verletzten-Situation. Und wenn du dann halt eine Begegnung hast, wo du parallel eigentlich sagst, okay, die Einstellung der Mannschaft kann man jetzt nicht in Zweifel ziehen und das Ganze dann auch gepaart mit 2 Verletzungen im Defensivbereich, der sowieso schon sehr wackelig ist, sprich Koscielny und Sokratis beide raus und dann entsprechend auch Gegentore bekommen, dann relativiert das Ganze halt so ein bisschen und man setzt halt nicht diese Priorität auf diesen Pokal, wie man ihn vielleicht in den letzten Jahren oft gelegt hat, weil man gesagt hat, okay, irgendwie muss jetzt erstmal ein Titel her. Derzeit ist halt eben die Champions League Quali das, was eben, gewisserweise vieles zum Fallen oder auch nicht zum Fallen bringt, sodass wir halt da einfach den Fokus so stark drauf haben, dass halt der FA Cup dann, wenn du gegen einen anderes Team oder Top 4 Team oder eins der Big Four im Endeffekt ausscheidest, halt nicht mehr ganz so tragisch zu bewerten ist. Obgleich natürlich eine Niederlage zu Hause im Pokal immer bitter ist, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber ich denke, wie du schon richtig gesagt hattest, das kann man relativ schnell oder schnell leer im Vergleich abhaken, als beispielsweise so eine Niederlage der Kategorie bei West Ham, so wie man das sich dort präsentiert hat in der Liga vor ein paar Wochen. Aber trotz alledem, natürlich wäre es eine gute Chance gewesen, auch in dem Wettbewerb gut weiterzukommen, wenn man mal sieht, wer ansonsten alles die Segel hat streichen
müssen. Das stimmt, aber dann hätte die Jugend ja eigentlich auch mal die Gelegenheit haben können, wenn du halt gegen solche Big Shots spielst die ganze Zeit. Gut, die werden weniger, weil ein paar ausgeschieden sind.
Ein paar ist gut, also ja. Schon eine Menge. Everton ist raus, West Ham ist raus, Spurs sind raus.
Liverpool war schon, natürlich.
Also aber ist schon eine Menge
rausgekegelt. Klar, aber wir haben nicht 11 Jugendspieler, die spielen können und deswegen die Belastung wäre relativ hoch. Raphael Honigstein hat gestern Abend getwittert, Preisgeld für den Gewinn des FA Cups bei 6,6 Millionen Pfund, also keine Ahnung, was ist das jetzt?
Özils Gehalt in einer Woche?
Ja, oder so? Wahrscheinlich, aber 7 Millionen Euro oder so, keine Ahnung, wie der Umrichtungskurs gerade ist. Und ungefähres Preisgeld für das Erreichen des Achtelfinals in der Champions League 70 Millionen Pfund. Und da sind Ticketsachen und Marketing etc. pp. Gar nicht erst eingerechnet. Das heißt also, wenn man es aus der rein finanziellen Sicht sieht, ist das FA Cup sogar ein Verlustgeschäft eigentlich wahrscheinlich. Und ja, sagen wir mal so, wenn wir den jetzt in den letzten Jahren nicht gewonnen hätten, würde es mich vielleicht nerven. Aber wir sind Rekordsieger im FA Cup, von daher könnte man das unter den Umständen ganz gut verkraften. Es hat natürlich den Schwung aus dem Sieg gegen Chelsea so ein bisschen wieder rausgenommen. Das wäre eben dann die Aufgabe für den Dienstagabend gegen Cardiff, da wieder reinzukommen, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Manchester City dann am nächsten Sonntag, wo man jetzt mit unseren Defensivproblemen nicht zwingend davon ausgehen kann, dass wir da gut bestehen. Haben wir allerdings vor wie vielen Jahren war das mit Coquelin und Cazorla, wo die Doppel-6 entworfen wurde, auch gedacht. Ja. Aber da, ja.
Das dynamische Duo ist entstanden. Ja, das war
da haben Highlight. Wir im Endeffekt sozusagen, stehen wir ein bisschen unter Druck dahingehend. Aber das ist jetzt unabhängig vom Aus im FA Cup. Gut, gucken wir aufs Spiel insgesamt. Ja, ich meine, haben wir irgendwelche neuen Erkenntnisse gewonnen? Vielleicht blicken wir mal auf Ainsley Maitland-Niles. Das ist so die Neuerung im Spiel ein bisschen gewesen, weil Bellerin jetzt ja wirklich längere Zeit verletzt sein wird. Leistung okay aus meiner Sicht. Ja, man hat gesehen, dass halt die Rechtsverteidigerposition, es ist nicht seine Lieblingsposition, beziehungsweise er hat seine Stärken aus meiner Sicht eher im defensiven Mittelfeld und Rechtsverteidigerposition nach vorne okay. Nach hinten merkt man einfach, ja, da ist halt noch viel Luft nach oben. Man kann es halt mit Bellerin nicht vergleichen. Das muss man sich halt überlegen, auf welche Qualität man den Schwerpunkt setzen möchte. Möchte man einen offensiv denkenden Rechtsverteidiger haben, der siehe unter anderem ja auch das Auswärtsspiel bei Liverpool und das Spiel bei Manchester United, war es letzte Saison oder vor zwei Spielzeiten, wo er mal gespielt hat. Das kann er gut, also er ist eigentlich jemand, der eher offensiv denkt, aber das ist natürlich auf der Position eigentlich verkehrt. Ne? Das Problem ist, wir haben halt auch keinen anderen, außer, ich wiederhole mich, Carl Jenkinson
ja.
Oder Lichtsteiner, aber dann ist es im Endeffekt, bei Jenkinson oder Lichtsteiner kannst du eine Münze werfen, hast ungefähr das gleiche Profil.
Aber Jenkinson kann besser Flankenbälle reinschlagen.
Ja, und freut sich mehr über Tore.
Ja,
ja gut, aber um bei Maitland Niles zu bleiben, ich finde, man kann ihm keinen Vorwurf machen.
Nee, auf keinen Fall. Also,
aber die Leistung ist halt, ja, also gerade defensiv hatte er schon Probleme mit auf der linken Seite. Ich meine, Martial, der dann eingewechselt wurde, ja, war halt schneller und vom Stellungsspiel und Verständnis hat man doch häufig gesehen, dass die Abstimmungen nicht ganz so gut gepasst haben. Aber ja. Wo soll es auch herkommen?
Ja, und hinzu kommt halt noch, wenn du dann halt auf den Schwerpunkt in dem etwas offensiveren Stärken setzt und dann in der Zentrale dann auch noch völliges Chaos hast, addiert sich das natürlich, ne, zusammen auf die ganze Reihe gesehen und deckt solche Schwächen oder Defizite im Vergleich zum offensiven Bereich natürlich noch mehr auf, als es dann vielleicht sowieso schon der Fall wäre.
Paradoxerweise hat Maitland-Niles die Abseitsfalle aufgehoben, weil er zu tief stand beim 0:1 von ja. Alexis. Ja, aber der Bruch kam ja, wie gesagt, mit der Verletzung von Sokratis. Ich glaube, das Duo mit Koscielny schien sich gerade ein wenig eingespielt zu haben. Mhm. Auch so in der Verknüpfung mit Kolasinac auf der Linksverteidigerposition. Gut, Mustafi war jetzt eher unschuldig an den Toren, aber man hat halt schon gemerkt, dass es da so ein bisschen den Bruch gab. Und ja, man kann Sokratis ja vieles vorwerfen, aber er hat sich schon ganz gut gemacht in den letzten Monaten eigentlich. Und ja, dann war das 0:1, die Verletzung von Sokratis, und da waren wir emotional, glaube ich, ein wenig angefasst und haben dann eben auch, ja, nicht aufgepasst und nicht gut verteidigt. Ja, ähnlich wie beim 0:1 funktioniert die Abseitsfalle nicht, beziehungsweise stehen wir nicht gut, zu weit weg. United spielt einen langen Ball und ja, wir decken halt den Rückraum auch nicht. Also, ja. Es sind einfache Fehler, wo man echt denkt, okay, gut, da steht doch jemand, das sehe ich ja schon, wenn ich vor dem Fernseher sitze, aber gut.
Die einfachen Fehler ja. Sind aber jetzt auch nicht neu.
Nö, aber es ist im Endeffekt, dann hat man sehr schnell nach einer halben Stunde eigentlich eine gute Ausgangsposition in dem Spiel ja, weggeworfen und im Endeffekt war es dann so, dass man ja sehr viel Mühe hatte, wieder ins Spiel zu kommen. Also man hat sich dann ja auch wirklich reingeworfen. Ja, United hat auch einen guten Lauf momentan, wirkt relativ gefestigt und
wo man gesehen hat, also
wir hatten schon Chancen auch ja. Auf das 2-2 noch und Ramseys Kopfball wurde sensationell gut gehalten. Ja, aber es war dann halt so, dass ja, letztendlich hat uns die Defensive wieder das Genick gebrochen, wenn man das ja. Jetzt auf den Einsatz runterbricht.
Ich denke auch, also man hat ja gesehen, beim Anschlusstreffer von Aubameyang stand United ja auch offen wie ein Scheunentor. Ne? Also ich meine, Aubameyang hätte den Ball wahrscheinlich noch dreimal hochhalten können und dann reinspielen können, es wäre immer noch kein Abwehrspieler da gewesen. Das muss man halt einfach sehen. Also hätte man da gegebenenfalls nochmal ein bisschen mehr Druck auf den Kessel bekommen und hätte sie ja nicht quasi den Nackenschlag mit dem 3-1 bekommen, wäre das vielleicht nochmal eine Option gewesen auf einen Ausgleich. Ich denke, komplett drehen wäre sicherlich schwer gewesen, aber dann hättest du das Replay gehabt, ob das jetzt gut oder schlecht gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber das Problem ist halt, wenn du ja 2 bis 3 Böcke hinten drin hast, dann wird es halt schwer, dieses Spiel zu gewinnen oder allgemein ein Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft eben von einer Klasse, die Man United hat und insbesondere auch nach dem Trainerwechsel jetzt mittlerweile wieder hat. Hinzu kommt halt dann noch, das haben wir glaube ich noch nicht ganz erwähnt, das ist auch in der Berichterstattung auch so ein bisschen hochgekommen, Cech auch nicht immer besonders glücklich bei den ganzen Aktionen, beim 3-1 beispielsweise, ja, den Ball eigentlich in den Laufweg abgeklatscht.
Ja, aber er hat also da würde ich ihm am wenigsten den Vorwurf eigentlich machen, aber, beim dritten,
ja,
weil er erkennt ihn zur Seite und ja, da muss halt einer von uns stehen und den Laufweg erkennen.
Natürlich, ne? Aber insgesamt merkt man halt auch schon, auch bei dem Thema Rückpässe, dass du da natürlich von Leno mehr bekommst. Da sind einige Bälle doch dann doch entweder ins Aus gegangen oder arg stark an die Seitenlinie noch gerade gerettet. Das fördert natürlich nicht gerade einen geordneten und regulären Spielaufbau von hinten raus, so wie Emery es halt nun mal sehen möchte. Das muss man halt schon mal sagen. Aber das ist halt ein Thema, das ist auch nicht neu.
Und es ist auch nicht mehr so lange akut.
Genau, es wird sich halt auch jetzt im Endeffekt im Sommer dann auch erledigt haben. Und da muss man halt gucken, wie man da sich weiter aufstellt. Und all das zusammengesehen in Summe führt halt dann natürlich dazu, dass du halt gegen United auch zu Hause 3-1 sicherlich auch verdient nachher verloren hast.
Also beim ersten Tor fand ich, kommt er ein bisschen zögerlich raus und lässt sich doch sehr einfach umspielen von Alexis. Fehlt mir so ein bisschen ich will einfach auf den Ball gestürzt, glaube ich.
Ja, so ein bisschen das Energische, das Explosivartige halt, ne?
Genau, klar. Und beim zweiten, gut, ich meine, Lingard kann sich die Ecke ja aussuchen, man spekuliert so ein bisschen, aber richtig, gut, der Schuss war sehr platziert, aber so richtig doll war er jetzt auch nicht. Mhm. Aber gut, ich meine, im Endeffekt sind da die Fehler vorher passiert. Und Mittelfeld-Chaka Torreira war okay, aber jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, in Bestform. Und ja, Özil wurde eingewechselt, war eigentlich auch ganz gut drauf, wenn man sich's angeguckt hat. Also war einige ganz gute Pässe, aber
ich denke,
ja, es fehlten letztendlich dann aber auch so ab der 55., 60. Minute. Lacazette hatte noch mal einen gefährlichen Schuss.
Ja.
Fehlten dann aber auch so die klaren Torchancen.
Ja. Was ich hatte es ja auch im Spielbericht schon geschrieben, weil Thema Özil jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückzukommen. Es ist natürlich dann auch super schwer, wenn du dann ja seit Wochen im Endeffekt nicht im Kader bist, immer diese Geschichten, keinen Spielrhythmus hast und dann kommst du in eine Partie, die eigentlich so gut wie gegessen ist, wo alles irgendwie ein gebrauchter Tag im Endeffekt ist und dann sollst du das ganze Ding drehen. Finde ich persönlich ein bisschen sehr hochgeschraubt an Anforderungen, auch an Mesut Özil an der Stelle. Von daher finde ich jetzt nicht, dass man ihn jetzt da wieder vorschieben sollte und als den Sündenbock für das Ausscheiden gegen United. Also das war sicherlich andere Versäumnisse. Ramsey hat auch nicht wirklich gut gespielt oder richtig wirklich gute Aktionen gehabt. Er haut natürlich immer viel rein, viel Laufarbeit und all solche Sachen, aber diesmal war halt nicht wirklich was da.
Es haben alle nicht auf dem höchsten Niveau gespielt, was sie hätten oder was sie eigentlich abrufen können und das brauchst du halt, beziehungsweise andersrum nicht, wenn zu viele nicht auf dem höchsten Niveau spielen, wird es halt auch schwierig auch gegen eine Mannschaft wie United, die auch jetzt nicht unbedingt, die hätten auch nicht ihren besten Tag, von daher.
Ja, definitiv.
Gut, sonst noch irgendwas vorgefallen in dem Spiel, was wir besprechen müssten? Aus meiner Sicht, jetzt aus der bloßen Erinnerung heraus, würde ich sagen, nein.
Nee.
Dann widmen wir uns, glaube ich, im zweiten Teil mal Verletzungen, Transfers und euren Fragen.
Genau, die haben sich hauptsächlich mit den Transfers beschäftigt und den Verletzungen. Blicken wir nach kurzer Pause einmal ausführlich drauf.
Gut, und dann noch Kadervorschau. Wup, wup. Zweiter Teil in Episode 99 vom German Gunners Podcast. Blicken wir, glaube ich, erstmal aufs Personal. Wie ist der aktuelle Stand? Und kümmern wir uns dann um eure Fragen und diskutieren die Implikationen der zahlreichen Verletzungen. Bellerin, ja, keine Ahnung. 9 Monate habe ich jetzt gelesen wahrscheinlich. Also irgendwas mit Oktober. Und bei solchen Knieverletzungen muss man immer vorsichtig sein. Schauen wir mal. Auf alle Fälle Langzeit verletzt, vor dem Hintergrund, dass die Verträge von Jenkinson und Lichtsteiner auch auslaufen am Ende der Saison. Dürfte es sehr interessant zu sehen sein, wer Rechtsverteidiger bespielt im August 2019. Sokratis 4 Wochen, eventuell ein bisschen eher mit Knöchelverletzung. Das sah auch jetzt nicht unbedingt so gesund aus, wie er da aufgekommen ist mit seinem Fuß.
Ja.
Aber unglücklich. Momentan haben wir auch einfach viel, viel Pech. Koscielny scheint eher eine Frage von Tagen als Wochen zu sein. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er jetzt morgen spielt. Vielleicht eine Option für Manchester City, aber ich denke spätestens gegen Huddersfield am 9. Februar sollte das eigentlich dann wieder klappen. So, es scheint jetzt nicht so schlimm gewesen zu sein. Gut, ansonsten haben wir halt unsere Langzeitverletzten noch. Wellbeck, ja, keine Ahnung, wie lange das noch passiert, aber oder ob der überhaupt nochmal zurückkommt.
Ob man überhaupt einen neuen Vertrag
gibt. Mkhitaryan fehlt auch noch, soll jetzt nach und nach im Februar wieder wohl ins Training einsteigen, aber dürfte auch noch ein bisschen dauern. Habe ich irgendjemand vergessen bei der ganzen
Liste? Ich wollte gerade sagen, es ist gar nicht so einfach, alle aufzuzählen.
Ne? Nee, ich glaube, das war's. Ansonsten sind wir ja, was offensiv angeht, eigentlich ja ganz gut besetzt mit Mkhitaryan, den einzigen Ausfall eigentlich. Doof ist es halt, dass sich die Verletztenliste hinten gerade ein wenig verlängert. Gut, Monreal und Mavropanos sind dafür wieder zurück und scheinen auch stabil zu sein, also keine Rückfälle nach ihren Verletzungen. Gut, ja, lässt uns im Endeffekt sozusagen short in der Defensive sein, auf allen drei Positionen.
Ja.
Weil man ja sicherlich aus meiner Sicht davon ausgehen müsste, dass Monreal eher eine Option für die Innenverteidigung sein wird. Das heißt aber, wir haben eigentlich mit Kolasinac auch nur einen etablierten Linksverteidiger. Ja, die Implikation fürs Cardiff-Spiel besprechen wir später. Was heißt das jetzt all das fürs Transferfenster? Kurze Antwort, nichts. Weil offensichtlich ein Verteidiger nicht auf der obersten Prioritätenliste zu stehen scheint, wenngleich irgendwie ich heute gelesen habe, dass der Rechtsverteidiger vom SSC Neapel wohl im Gespräch sein soll, schreibt France Football. Aber
die müssen es ja wissen, die kommen auch aus Italien. Ne?
Das stimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also, man hatte auch nicht den Eindruck in den Statements, wenn es sie denn gab, dass Defensive momentan eine Priorität hat. Emery sagt dann immer, ja, Lichtsteiner, Jenkinson und so sind noch da. Mavropanos auch noch. Ich hoffe dann sehr stark, dass man im Sommer da irgendwas macht.
Deckt sich auch mit der Frage, die wir von Andy Guna bekommen haben, der über Twitter fragt, warum beschäftigt sich der Verein nicht mit der Verpflichtung von Verteidigern? Die Namen, die man liest, sind ja eher offensive Kräfte.
Das stimmt.
Warum? Ich
habe keine Ahnung. Das Einzige, was ich hoffe, ist, dass es jemanden gibt, für den oder den sie sozusagen auf dem Radar für den Sommer haben, den man jetzt noch nicht bekommt.
Das ist meiner Meinung nach die einzige Erklärung, warum
Das wäre sozusagen die einzig gute Erklärung aus Sicht des Vereins.
Ja, ich bleibe dabei, dass es auch die einzige Erklärung sein kann, weil
dass theoretisch halt noch genug Spieler da sind, die es potenziell spielen können, natürlich mit einem Qualitätsverlust.
Ja gut, ich meine, Qualitätsverlust ist halt eben meistens aber auch eben ein Faktor, um dann da zu handeln. Und insbesondere bei der hohen Verletzungsquote und Dichte, die wir momentan haben. Aber ich glaube, es ist genau das halt, dass wir, man sieht es ja im restlichen Transferaktivitäten auch. Es geht eben halt immer um ein Leihgeschäft, gegebenenfalls mit einer Kaufoption, aber bloß nicht mit einer Kaufverpflichtung. Das heißt, man surft ja auf einer gewissen Welle, die man da im Transferfenster quasi nehmen möchte. Und wenn man dann halt verteidigertechnisch auch auf die Zukunft gesehen schauen möchte, was man auf jeden Fall muss, nicht nur wegen den Verletzungen, sondern auch wegen der restlichen Struktur der Defensivabteilung, dann ist es halt vielleicht die Frage, geht man da erst all in im Sommer oder schaut man halt, kriegt man einen zwischenzeitlichen Fix dieser Problematik hin und dann kann man natürlich sich eher für eine interne Lösung aussprechen, kann die natürlich argumentativ auch einigermaßen gut vertreten. Die Frage ist halt nur, kann ich die auch noch vertreten, wenn es daneben nicht viel Champions League reicht oder sowas.
Das
ist
halt dann wahrscheinlich nicht.
Das ist halt dann eben so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ne? Das muss man eigentlich auch mal so sagen. Aber das ganze Handeln im Transferfenster deutet eigentlich allein auf so einen.
Zumal man ja nur Leihgeschäfte haben möchte. Und welcher Verein ist denn so blöd und gibt einen Verteidiger als Leihe ab, der uns wirklich weiterhelfen könnte?
Ja, klar, von der Qualität her auf jeden Fall.
Außer Chelsea, Kerry Cahill, der mal andiskutiert wurde, ja, aber...
Das Zusatzproblem ist ja weiterhin noch eben halt die Thematik. Also das wäre ja noch nicht mal so, glaube ich, die Thematik, wenn du dann die Kaufverpflichtung drin hättest und halt nicht die Option. Und das ist ja das eigentlich, glaube ich, wo Arsenal derzeit in sämtlichen Transferaktivitäten, egal in welcher Position sie dort gerade am Wühlen sind, halt schlicht scheitert. Weil jeder Verein natürlich, der abgibt, in gewisser Weise Sicherheit haben will, auch was daraus zu generieren und nicht später wieder in Anführungsstrichen mit dem Spieler dazustehen, den er eigentlich nicht mehr möchte.
Wir sind in keiner guten Position.
Nee, genau, das ist halt das Problem. Wir haben keine gute Position und die wird dadurch schlechter, dass alle anderen es auch wissen.
Ja, gut.
Ne? Also
das kann man ja auch nicht verheimlichen.
Das ist halt das Problem. Und ich glaube, das ist halt eben auch der Grund bezüglich dieser Defensiv-Problematik.
Gut, und letztendlich im Sommer hat man dann Plan und man weiß, mit wie viel Geld man hantieren kann.
Ja.
Deswegen ist es jetzt, ja, wirtschaftlicher Grund natürlich, aber auch sportlicher. Man muss halt, also Verteidiger jetzt zu finden, die einem wirklich weiterhelfen. Und keine Ahnung, wie gut Mavropanos jetzt sein wird, aber ich hoffe sehr gut.
Ja, ich auch. Wenn wir jetzt gerade bei den Transfers sind, haben wir eine Frage von Sven 2, wenn ich das richtig ausspreche, Sven mit ZW, auf Twitter bekommen, der fragt, welche Spieler kann Arsenal sofort helfen und ist im Wintertransferfenster verfügbar bzw. bezahlbar, weil ja augenscheinlich nicht sehr viel Geld für große Transfers vorhanden ist.
Es ist gar kein Geld vorhanden.
Lass uns das mal vielleicht an den Spielern, es ist wahrscheinlich einfacher, als jetzt irgendwelche Spieler reinzuwerfen, wo man sagt, das ist unerlässlich.
Ja, ich habe auch gar keinen Plan, welche Spieler wie viel kosten.
Momentan. Unabhängig mal davon, also einfach mal an den Spielern vielleicht orientieren, die namenstechnisch so ein bisschen im Raum stehen, die gehandelt werden.
Ja,
aktuellster Hotshot in dieser Kategorie soll ja angeblich Ivan Perisic schon hinter Mailand sein.
Du weißt, wie ich mich sträube über solche Spekulationen.
Ja gut, aber mehr haben wir leider nicht, ja. weil Arsenal uns nicht mehr anbietet. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir haben den verpflichtet, der wird uns helfen oder nicht.
Ja, Perisic habe ich gelesen, kann man nicht ausleihen ohne Kaufverpflichtung. Und wenn ich lese 35 bis 40 Millionen im Sommer, oh Gott, nein.
Richtig.
Dann soll dann Nketiah spielen.
Finde ich auch
also absolut. Also wäre viel zu teuer.
Zu viel würdest du, wenn jetzt...
Swap-Deal mit Özil?
Na. Nee, würde ich auf keinen Fall machen.
Natürlich nicht.
Aber...
Und der ist, glaube ich, jetzt auch schon 30 oder 31?
29 noch.
Okay, gut, aber wird dann bestimmt irgendwann mal 30.
Ja, die alte Twitter-Diskussion. Aber unabhängig jetzt mal losgelöst von Preis, was man natürlich nicht machen kann, aber nur vom Spieler her gesehen, würdest du sagen, dass er dem Verein helfen kann, ja oder nein?
Ja, natürlich würde er dem Verein kurzfristig helfen, aber sagen wir mal so, ich wüsste gar nicht, wo er denn spielen sollte, wenn alle fit sind.
Mkhitaryans-Position?
Ja, aber da haben wir ja, gut, klar. Dann aber Mkhitaryan ist in 3-4 Wochen auch wieder da. Klar.
Mkhitaryan Perisic Swap Deal?
Nein, aber natürlich brauchst du, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, Positionen, die doppelt gut besetzt sind.
Mhm.
Ja, also würde auf alle Fälle gehen, aber würde ich auch machen, wenn ich nicht 40 Millionen für Perisic im Sommer bezahlen müsste, weil dann ist ja das Budget schon wieder weg.
Genau.
Aber wir haben auch schon, wir haben sowieso gesagt, im Sinne mit Wayback nicht mehr da, Vertrag wird ja wahrscheinlich nicht verlängert, brauchen wir einen Flügelspieler, aber dann würde ich jemanden nehmen, der vielleicht 4 bis 6 Jahre jünger ist als Perisic. Ja. Nichts gegen dessen Qualitäten, die könnten kurzfristig helfen, langfristig wäre das, glaube ich, sehr schlechtes Business.
Dann kommen natürlich, wenn du sagst, jünger Spieler wie Malcolm oder Suarez Feld
kann, von kann ich Barcelona? Beide nicht beurteilen, weil sie ja nicht spielen. Wenn man jetzt wüsste, dass die einigermaßen, wenn man die mal so sehen würde, die sind ja entweder, also bei Suarez nie im Kader und wenn er im Kader ist, spielt er für 4 Minuten, was soll ich da jetzt groß zu sagen? Ne? Also
Malcolm kennt man jetzt noch aus den Bordeaux-Zeiten.
Ich glaube, ist aber auch voll vom Radar verschwunden.
Ja.
Und ganz ehrlich, wir hatten den ja eigentlich schon mal mehr oder weniger verpflichtet gehabt, dann kam irgendwas dazwischen. grundsätzlich ist es immer extrem schwierig, Spieler zu verpflichten, die nicht gespielt haben, also die einfach nicht in so einem Saisonflow drin sind. Es ist immer ein Risiko, weil...
Aber sind es meistens nicht genau die Spieler, die du im Winter kriegst?
Ja, genau, klar. Ja, also es ist, wie gesagt...
Teufelskreis, ne?
Ja. Deswegen, dann steigert man deren Belastung vielleicht zu schnell und zu stark. Ja, gut. Also mit diesem Suarez könnte ich, glaube ich, sogar am ehesten noch leben, weil wer bei Barcelona trainiert und ausgebildet wird, zumindest würde ich sagen...
Und Emery kennt,
was heißt ausgebildet, ist jetzt übertrieben, aber da zumindest die, sozusagen Training mitmacht und halt auch sozusagen mit den Besten der Welt trainiert, würde ich immer noch sagen, da kannst du ja erstmal nichts falsch machen. Der ist Mitte 20, würde ich auch sagen...
Perspektivisch
viel besser als Perisic. Hat halt aber auch noch nicht viel gespielt in einer sehr starken Liga. Ne? Also ein gewisses Risiko wird dabei sein, aber das kriegst du aus keinem Januar-Transfer.
Ja. Alexis Sanchez hat damals auch nicht wirklich viel gespielt bei Barcelona. Zwar mehr als Suarez, muss man halt sagen, aber auch nicht wirklich viel.
Das stimmt. Also sagen wir mal so, das würde ich am ehesten, glaube ich, noch vertreten können. Und klar, es gibt Januar-Transfers, die deutlich einfacher sind, wenn du 80 Millionen mal einfach so hinlegst, aber die haben wir nicht.
Was ist mit, hattest du mir noch geschickt, heißt er Nkoulou, Paris Saint-Germain, hast du da
da weiß ich, also französische Liga gucke ich ja per se nicht.
Aber wäre er auch ein Spieler, der Emery...
Offensichtlich scheint er ja Emery zu kennen. Das ist immer ein Vorteil auf alle Fälle schon mal, wenn man sich jetzt nicht neu einfinden muss, nur mit einem neuen Trainer. Scheint ja so ein Riesentalent zu sein, das bei Paris nicht spielt. Gibt es ja einige von.
Soll es vorkommen?
Eigentlich alle 11, die nicht spielen sozusagen, oder 14 aus dem 25er Kader. Also fällt mir schwer, da eine gute Aussage drüber zu machen, weil... bisher nicht gesehen, bisher nicht gekannt. Was ich so gelesen habe, würde ich sagen, ja, könnte man versuchen, aber wenn ich das halt richtig sehe, ist Paris jetzt auch, lassen die den ja auch nicht für umsonst gehen. Aber auch hier geht wieder meine Bedenken dahingehend, jemand, der in der Ligue 1 spielt, dann in die Premier League wechselt, ja, das geht, haben wir schon häufig gesehen, Giroud, Lacazette, Koscielny, Guendouzi. Aber die haben alle gespielt, die haben alle schon 38 Spiele mal in der Saison gemacht. Ja, wenn du jetzt halt jemanden holst, der offensichtlich auch nicht spielt, denn der ist der einigermaßen performen muss in der Rückrunde, ich weiß nicht. Das ist aber das generelle Problem, wie gesagt, der Januar-Transfer ist. Der Vorteil bei Perisic wäre natürlich international erfahren.
Abgewichst.
Genau, ja, also jemanden halt auch, der... unangenehm ist, der halt auch mal so eine gegnerische Verteidigung ein bisschen einschüchtert.
Wie gesagt, also das Einzige,
aber wie gesagt, wenn das mit 35 bis 40 Millionen im Sommer verknüpft ist, würde ich sofort die Finger davon lassen.
Dann gebe ich dir noch einen Finalen, den hat Burja14 auf Facebook über die Fragen geschickt, kommt Rodriguez. Ich denke, damit meint er wohl James Rodriguez, weil ein anderer wüsste ich jetzt nicht.
Ja, war auch wohl schon mal im Gespräch.
Aber unabhängig mal davon, dass ich diese ganze Konstellation mit Rodriguez für irgendwie sehr verworren halte, der macht noch weniger in die Defensive als Özil.
Ja, ich wollte gerade sagen, der arbeitet eher wenig mit nach hinten und ist da nicht auch wieder dieser Spielerberater mit dabei, wie heißt der Mendes?
Ja gut, jetzt haben wir Arsene Wenger nicht mehr, vielleicht ändert sich das jetzt. Aber
keine Ahnung, also
grundsätzlich würde ich das...
hat natürlich offensiv Qualitäten.
Ja,
aber wird der in ein System Emery passen?
Ich glaube nicht. Also du brauchst halt im
vor
System...
Vor allen Dingen wäre der ja wahrscheinlich auch nicht für ein Apple und ein Ei zu haben.
Natürlich nicht. Ne? Also du brauchst halt in einem System Emery, brauchst du halt natürlich Spieler...
Wundert mich, dass der bei Bayern jetzt... Gut, ich gucke ja auch keine Bundesliga mehr, also außer Bremen-Spiele. Aber ich wundert mich, dass der jetzt bei Bayern nicht mehr zum Zug kommt, weil die haben doch mit Ribéry und Robben jetzt auch verletzungsanfällige Spieler auf den Außen.
Ja, aber vielleicht ist es auch im System Kovac auch so eine Thematik, dass du halt auch in gewisser Weise mal Drecksarbeit machen musst.
Ja.
Und da sind sich halt viele noch zu fein für.
So
und,
ja, gut, aber dann ist es im Endeffekt ja keine gute Bewerbung, mit der er ankommt. Und das kriegst du jetzt aus dem Spieler innerhalb von 2-3 Tagen auch nicht raus.
Dann hast du halt noch die große Komplikation mit Madrid hin und her. Geht er vielleicht da ein zurück?
Geht
er dann
nicht? Ne? Also es ist die letzte Saison des Leihgeschäfts von Real.
Ne? Ist halt, wäre eine Übernahme
des
Leihgeschäfts.
Und Bayern würde ihn wahrscheinlich dann nicht final verpflichten, sonst würden sie ihn überhaupt nicht überlegen abzugeben.
Genau, das kam, glaube ich, damals durch Ancelottis Verbindung. Okay. Ich glaube, so kam die ganze Sache zustande. Also halt,
ja, ist viel zu kompliziert für den Januar-Transfer, den du jetzt auch innerhalb von 4 Tagen noch eintüten kannst.
Ich denke mal, unterm Strich gesehen fände ich persönlich auch Denis Suárez am besten von allen Namen, die gehandelt werden. Hilft uns natürlich in der Abwehr nicht weiter, aber gut, das Thema hatten wir ja gerade erläutert, woran das wahrscheinlich liegen wird. Die Frage ist halt nur, was kannst du halt bis Donnerstag noch machen? In Sachen Suárez oder Malcolm, die jetzt von Barcelona gehandelt werden, könnte ich mir vorstellen, dass man da auch allein durch den Zeitdruck her vielleicht bessere Karten bekommen kann, weil auch Barcelona irgendwie ein bisschen gucken will, sich da ein bisschen flexibler aufzustellen.
Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit immer, was bringt es sozusagen, für einen Spieler zu haben, die nicht spielen, und was bringt es den Spielern bei Vereinen zu sein, wo sie sich nicht durchsetzen können? Also wo das auch absehbar ist, dass sich das nicht ändert.
Ein gutes Gehalt, wenn du vorher gut verhandelt hast, ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt Quatsch, weil du halt dadurch, dass du nicht mehr
du wirst ja
spielst,
empfiehlst du dich ja nicht.
Genau, im Gehaltsgefüge sinkst. Völlig klar.
Das heißt, du wirst einfach dann keine Gelegenheit haben, zu einem weiteren Top-Verein wechseln zu können.
Richtig, das ist halt eigentlich kurz gedacht.
Das Jan-Staudra-Phänomen.
Genau. Aber manchmal denken Spielerberater oder Spieler
kurz und Profit ist ja erstmal da.
Ihr Bankkonto, ja.
Ja, das stimmt. Kann man jetzt auch nicht
unbedingt. In dem Zusammenhang sehr überraschend, Marko Arnautović nicht nach China gegangen.
Ne? Nee, aber für 45 Millionen im Sommer freizukaufen aus dem neuen Vertrag bei West Ham habe ich gelesen.
Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen.
Aber wer möchte 45 Millionen für Marko Arnautović hinblättern?
Irgendeinen Shanghai Schlag mich tot
Verein. Ich sehe uns schon, dass wir vor der Tür stehen demnächst.
Ja.
Nein, aber der kann ja nur noch nach China oder in irgendein Emirat wechseln, um da nochmal ein bisschen Knete zu verdienen. Ist ja jetzt auch, würde ich jetzt auch mal sagen, ist jemand, der auf dem Abstellgleis schon spielt, zumindest nach und nach. Also ist er jetzt auch schon ein bisschen älter. Also ist er vor allen Dingen ein Spieler, den du dir nicht holen kannst, weil auch mal verletzungsanfällig und ja keine Perspektive. Also du kannst ja heute, 30-Jährige sind ja sozusagen die 30-Jährige heute, sind einfach zu alt schon für das moderne Fußballspiel. Du musst ja die richtig guten Leute mit 19 bis 28, 29, maximal 30 dann haben.
Ja, meistens schon.
Gibt es weitere Fragen?
Nein, also grundsätzlich hat sich das Ganze natürlich um die Transferfenster gedreht. Wir können natürlich noch hier mal vielleicht in eine Frage gehen, die etwas dezidierter jetzt nicht speziell auf die Transfers geht. Das ist von Vanity über Twitter, der geschrieben hat, Emery hatte im Interview für die Trainerauswahl eine Liste mit allen Arsenal-Spielern und seinen Ideen, wie er jeden Einzelnen verbessern kann. Bei welchen Spielern hat dies aus eurer Sicht geklappt? Wie sind wir insgesamt zufrieden mit der Entwicklung des Kaders?
Also ich kann mal einen Spieler sagen, bei dem es nicht geklappt hat, Mustafi.
Ja gut, das war aber auch schwer. Ne?
Ja. Ansonsten würde ich mal behaupten, von den individuellen Performances geht es eigentlich in die richtige Richtung. Ich finde Guendouzi, die Spieler waren jetzt noch nicht zu Beginn da, aber ich finde zum Beispiel Guendouzi, Torreira hat funktioniert sehr gut. Aubameyang, Lacazette eigentlich auch.
Die funktionierten vorher aber auch schon gut zugegebenerweise.
Also jetzt sozusagen, aber ich würde einfach mal behaupten, dass Bellerin und Kolasinac sich nicht verschlechtert haben vom Niveau.
Nein.
Und konstant an ihren Leistungen geworden
sind. Kolasinac hat sich sogar eher verbessert.
Ja. Das Problem liegt in der Innenverteidigung und so ein bisschen im Kreativbereich.
Ja.
Iwobi, eigentlich auch jemand, den man jetzt eher auf das Positiv zuordnen müsste, also eher in den Plusbereich, wenngleich die Leistungen noch zu unkonstant sind. Mkhitaryan eher dafür, glaube ich, etwas verschlechtert im Vergleich zum letzten Wenger-Halbjahr.
Stagniert Elneny.
Und dann gibt es ganz viele Spieler, die leider stagnieren. Also die Innenverteidigung, Elneny, Xhaka stagniert aus meiner Sicht auch. Oder beziehungsweise hat Spiele, in denen er sensationell gut ist. Und dann hat er halt immer noch Spiele, wo ich sagen würde, da sind zu viele leichte Fehler.
Schön, dass du so ansprichst. Bei Xhaka jetzt speziell haben wir noch eine Frage von Sascha Buklisch bekommen. Ist Xhaka zu schlecht für das Arsenals angestrebtes Niveau?
Nein, überhaupt nicht. Also vom Potenzial her auf alle Fälle nicht, weil er ist ja schon häufig unter Beweis gestellt, dass er, wenn er dann mal fehlt oder so, dass er dann das halt auch relativ viel verloren geht. Von daher, da ist das Problem so ein bisschen eher die Unkonstanz und immer noch so diese kleinen Böcke und Aussetzer, die er auf alle Fälle hat.
Ja, denke ich auch. Also da kommt halt immer mal ein Fehlpass zustande, der halt immer gravierend ist und direkt in den Konter läuft oder in die Gegenbewegung. Was dann auch da wieder, das haben wir glaube ich auch schon mal vor 2-3 Episoden gesagt, natürlich immer gepaart mit diesem schwachen Defensivverbund, oftmals dann sofort zu Toren führt. Und das fällt dann halt direkt ins Auge.
Ja, ist, aber ansonsten, halt so. Ja, würde ich auch sagen, eine okaye Saison. Klar, ist jetzt halt nicht ein N'Golo Kanté-mäßig, der halt dann auch mal Spiele entscheiden kann. Aber ich finde, Xhaka hat auch schon ganz gute Spiele gemacht in dieser Saison.
Denke ich auch.
Es ist, wie es ist.
Genau, also das waren im Grunde genommen exemplarisch mal die Fragen, die von euch gekommen sind.
Ich habe, glaube ich, noch eine irgendwo gelesen, wann Kroenke den Verein verlassen wird. Oder
ja, das war Kroenke so nebenher, wann die ersten Banner kommen. Ich glaube, es kann nicht mehr lange dauern.
Ja, wobei er jetzt auch erstmal relativ viel Geld in den Stadionneubau der LA Rams stecken wird. Ja,
das kommt uns auch zugute, finde ich.
Denke ich auch, also dann können wir sicherlich mal in den USA ein Testspiel in dem Stadion machen.
Ja. Oder vergünstigte Tickets bekommen. Ja, man weiß es nicht.
1,6 Milliarden Dollar.
Ja, es ist.
Sagen wir mal so, da wird relativ viel für Arsenal noch überwiesen werden dann.
Ja.
Gut, im Endeffekt haben wir über dieses Problem auch schon sehr häufig zu lange gesprochen. Gut, keine weiteren Fragen dann offensichtlich.
Nein, machen wir eine kurze Pause und sehen dann auf Cardiff. Genau, auf die Bluebirds.
Weiter im Programm in Episode 99 vom German Gunners Podcast. Ja, Dienstagabend, Cardiff zu Hause, ein Pflichtspiel unter sehr schwierigen Umständen, zumindest für Cardiff, nach dem tragischen, wahrscheinlich war es ein Absturz des Flugzeuges. Man weiß es ja immer noch nicht so richtig, was da überhaupt genau passiert ist, aber wird sicherlich emotional werden. Lassen wir das Thema aber mal beiseite. Ich finde es sehr, sehr schwierig, da auch diese ganzen Social-Media-Aufrufe, die da passieren und irgendwie die Forderung, ja, die Polizei und alle müssten weiter suchen. Verständlich natürlich, dass so emotional reagiert wird, aber ich glaube, die wissen schon am besten, was sie da machen. Also deswegen finde ich es immer ein bisschen komisch, wenn da von außen Ratschläge an Rettungskräfte gemacht würden und dass sie kritisiert würden, dass sie nicht länger suchen. Also gut, anderes Thema jedenfalls, für Cardiff keine einfache Situation. Ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe jetzt noch nicht gelesen in irgendeiner Form, also es wird ja sicherlich eine Schweigeminute vielleicht geben.
Gibt es in sämtlichen Premier League Spielen.
Und ich weiß jetzt aber noch nicht, inwieweit die Mannschaft da jetzt konkret von betroffen ist. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass so einige Spieler sich nicht so gut fühlen beziehungsweise doch eher geschockt sind, aber was das jetzt konkret für die Mannschaftsaufstellung an sich hat, müsste man mal wahrscheinlich abwarten. Eigentlich würde ich jetzt immer mal sagen, da müssten Spieler professionell genug sein, aber in solchen Fällen natürlich nicht. Bringt aber auch nichts im Endeffekt jetzt groß darüber zu spekulieren. Ich glaube, wir haben mit unserem Kram genug zu tun eigentlich.
Genau, also jetzt darauf zu bauen, dass wir aufgrund der schwierigen Situation, Neil Warnock hat es auch, glaube ich, nochmal in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, dass er, glaube ich, die schwerste Situation oder Woche war, auch bei der Mannschaftsverwaltung, die er in seiner Trainerkarriere gehabt hat. Und die ist ja, glaube ich, schon 40 Jahre lang. Aber wir müssen halt gucken, dass wir in einen guten Rhythmus kommen, wir in unser Spiel kommen. Ist halt vielleicht bitter, aber das ist halt eben the show must go on, eben in der Premier League. Da müssen wir jetzt einfach drauf gucken. Cardiff ist momentan Platz 18 in der Tabelle, nicht gerade wirklich gesegnet mit
44 Gegentore schon und nur 19 geschossen.
Da sollten wir doch durchaus mit Aubameyang und Lacazette einiges an Futter haben, um uns wieder in den Rhythmus zu bringen, auch an das anzuknüpfen, was wir gegen Chelsea gezeigt haben und auch vielleicht den Druck aufrechtzuerhalten, den wir halt durch die Partie gegen Chelsea auf den vierten Platz wieder ausgeübt haben. Wenn wir nämlich die parallelen Spiele angucken, dann dürfte man halt davon ausgehen, dass halt Chelsea gegen Brighton zu Hause
gewinnen wird. Chelsea spielt am Mittwoch in Bournemouth.
Wieso nicht gegen Brighton?
Ja, weil das Spiel ist, das verlegt wird aufgrund des Ligapokals.
Ach Gott, oh Gott. Okay, dann habe ich das falsch gelesen.
Aber du kannst dahingehend argumentieren, dass Man United, die punktgleich mit uns sind, bei 44 Szenen gegen Burnley zu Hause ein ähnlich, in Anführungsstrichen vom Papier her, einfaches Heimspiel haben. Und Chelsea spielt am Mittwoch in Bournemouth. Und das ist jetzt nicht unbedingt so einfach.
Ich wollte gerade sagen, okay, dann nehmen wir das alles zurückspulen auf Anfang. Man United wird locker 3 Punkte holen gegen Burnley zu Hause. Bei Chelsea könnte es vielleicht gut, so sein, dass wir profitieren können.
Hilft zumindest, dass wir sozusagen erstmal unsere eigene Hausaufgabe machen.
Ohne Frage. In der Situation befinden wir uns ja sowieso, dass wir unsere Spiele gewinnen müssen. Kommen wir dann quasi zu der allumwobenen Frage, wer wird in der Defensive spielen und was wird nachher unser Wetteinsatz im Endeffekt bringen? Du hast gesagt, Jenkins und Mafropanos spielen...
Ja, die kriegen Spielzeit. Ja, also sagen wir so, die Viererabwehr... Ich kann mir nicht, ja, es ist keine Vier. Erstmal können wir uns ja noch eine Viererkette. Es geht nicht anders, weil einfach sonst keiner da ist.
Aber auch so finde ich es besser.
Ach so, ja gut, aber auch, glaube ich, es kann keine Dreierkette spielen, weil dafür einfach das Personal momentan fehlt.
Also Viererkette. Meiner Meinung nach Kolasinac, Maitland Niles auf den Außenbahnen.
Monreal, Mustafi in der Innenverteidigung.
Wenn Koscielny fit würde, würde ich Mustafi gegen ihn austauschen, aber
glaube ich nicht.
Das ist ein bisschen gefährlich. Deshalb würde ich, was ich ja schon seit ein paar Wochen immer versuche zu pushen, Nacho Monreal endlich mal in der Innenverteidigung stellen.
Ja, habe ich doch gerade
gesagt. Ja, weiß ich. Ja. Aber hätte ich ja gerne.
Ja, also wäre eine Option. Ich kann dir sagen, wie Emery aufstehen wird. Jenkinson, Lichtsteiner, Mustafi, Monreal. Nein, aber Lichtsteiner wäre natürlich auch noch eine Option für die Innenverteidigung.
Ja, nur...
Du siehst, was wir für richtig viele Optionen haben. Ja. Selbst Jenkinson hat ja schon mal Innenverteidigung gespielt.
Faszinierend.
Und wahrscheinlich wird es ganz anders kommen, Elneny Innenverteidigung.
Ja, oder Xhaka.
Ja, genau, auch also da. Aber das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Xhaka nehmen wird. Das halte ich für wirklich unwahrscheinlich, weil da raubst du dir halt dann sozusagen der Mittelfeld wieder die große Stärke. Nein, ich denke, er überlegt es sich mit Monreal oder... Ja, der One-Shot für Mavropanos zu sein, es klappt.
Er hat
U23 schon mal gespielt vor einigen Tagen.
Und Emery hat sehr viel über ihn gesprochen, auch in der Pressekonferenz.
Er war in den Videos auch sehr häufig zu sehen.
Ja, und wenn ihr das in Kombination seht, werdet ihr morgen Abend um, wann ist es, 9:15 wahrscheinlich, werdet ihr sagen, die Theorie stimmt. Die wir da im Gehörm-Ganas-Podcast
sagen wir mal so, wenn nicht gegen Cardiff, wann dann sozusagen.
Ja.
Ich würde es gut finden, glaube ich, weil...
Aber dann bitte anstelle von Mustafi, ja? Mit Nacho in der Innenverteidigung?
Ja, aber dann was wäre, wenn... Also du hast ja dann gar keinen mehr für die linke Seite. Gut, Xhaka könnte noch links hinten spielen, wenn sich... Kolasinac vielleicht verletzt. Der hat sich nämlich heute im Video so komisch ans Knie gegriffen.
Ja, spinnen wir die Theorie jetzt mal nicht weiter.
Naja, ansonsten stellt sich der übliche Rest, glaube ich, von alleine auf. Nketiah habe ich gesehen, hat heute mit der Mannschaft trainiert, zumindest auch mit denjenigen, die wohl im Kader sind. Haben die teilen die das ja immer so ein bisschen auf. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass... könnt ihr mir vorstellen, dass Guendouzi von Beginn an spielt, Torreira vielleicht nur von der Bank, Özil von Beginn an, muss Zink passieren jetzt aus meiner Sicht, also er muss
anstatt
jetzt mal
von Ramsey?
Ja, er muss jetzt mal in Rhythmus kommen und denke mal Lacazette, Aubameyang wieder.
Ja, wir können vorne keine Gefangene mehr machen.
Also genau, ich meine, es ist man könnte halt überlegen noch, ob man 4-2-3-1 spielt, dass man sagt, man nimmt dann Iwobi oder Ramsey, je nachdem. Aber Ramsey über die rechte Seite, charmant war das auch noch nicht.
Also ich glaube, bezüglich der Stürmer müssen wir halt mal gucken, dass wir da auch ein bisschen denen auch vielleicht noch Schonzeit geben. Aber das kann natürlich vielleicht auch in der Variante passieren, dass wir erst mit der Top-Formation antreten, dann gucken, dass wir relativ vielleicht gut ins Spiel kommen, gut was vorlegen können, um dann vielleicht ein bisschen früher auszuwechseln und dann halt nicht zu pfeifen, sondern das halt vor dem Hintergrund im Hinterkopf zu behalten.
Ne? Ja. Ansonsten Bank ist relativ klar. Ne?
Ja, dürfte relativ jetzt, klar und dünn. Ne?
Ja, gut, ich denke, Cech wird auf der Bank sitzen.
Ja, ja.
Jenkinson kommen wir nicht drum rum. Ne? Also selbst wenn Maitland Knights spielen sollte, muss...
Nanny müsste eigentlich auch fast schon auf der Bank sitzen. Lichtsteiner, wir werden wahrscheinlich mehr Abwehrspieler auf der Bank haben als Offensivkräfte.
Ja, Ramsey, Nketiah vielleicht.
Ja.
Schauen wir mal.
Also es ist durchaus...
Es muss aber für 3 Punkte gegen Cardiff so oder so reichen.
Oh, Ja, ohne Frage. Also ich glaube, da führt wirklich gar kein Weg dran vorbei, dass wir das mit 3 Punkten
leider besiegen. Erst auf DAZN um 23 Uhr zu sehen. Es ist natürlich jetzt dann.
Was wird gezeigt?
Newcastle gegen Manchester City.
Okay.
Ja, das 23 Uhr ist natürlich sehr spät. Gut, muss man dann halt am nächsten Tag mal irgendwann zwischendurch reingucken. Mittwoch, genau, Bournemouth, Chelsea haben wir schon erwähnt und Liverpool gegen Leicester ist das Fernsehspiel oder das DAZN-Spiel.
Ja, und die Spurs gegen Watford ist auch noch am
genau, Mittwoch und Abend, Southampton gegen Crystal Palace aus der unteren Tabellenregion zumindest. Ja, eher unspektakulärer Midweek-Spieltag ja, sozusagen.
Es ist kein wirklicher absoluter Megakracher dabei, aber ist ja auch egal. Wir müssen halt gucken, dass wir die 3 Punkte holen und dann was nützt es uns, wenn wir dann andere interessante Spiele sehen.
In Anbetracht des Spiels gegen Man City würde ich jetzt auch erstmal alles auf 3 Punkte gegen Cardiff legen, weil das ist die Basis und dann musst du halt gucken, was bei City geht.
Ja, das ist alles ein Add-on. Also das ist ein absolutes Bonusspiel, wenn man mich fragt, weil da kannst du schon 3 Kreuze machen, wenn du ins Stadion gehst. Das kann eben bei der derzeitigen Konstellation auch durchaus in die Hose gehen.
Ja.
Da würde ich auch wahrscheinlich nicht drauf.
Da muss der Fortschritt sein, sich nicht so abschießen zu lassen wie gegen Liverpool. Ja, bitter, dass man es sagt, aber so
aber
ist es.
Bei realistischer Betrachtung ist es halt so. Deshalb morgen ganz wichtig, 3 Punkte gegen Cardiff, ohne Frage. Auch abseits von jeglichen Sentimentalitäten.
Aufgrund des Todesfalls. Aber das stimmt. Gucken wir mal. Und wie gesagt, da muss man dann halt einfach durch und kann dann einigermaßen würdigen Rahmen machen, aber dann darf man da auch dann für die 90 Minuten keine Rücksicht drauf nehmen. Wird aber auch, glaube ich, nicht gemacht.
Das glaube ich auch.
Gut, okay, ja, dann schließen wir Episode 99 machen dann irgendwann mit Episode 100 weiter, dann in etwas veränderter Konstellation, weil ich in Berlin sitze. Bei dieser Gelegenheit danke schon mal für die zahlreichen Tipps und Hinweise, die ich so bekomme über Facebook und Twitter bezüglich Arsenal gucken und Bier trinken. Sehr, sehr gerne. Wird auf alle Fälle auch eingelöst. Die Saison ist noch lang und B, es gibt auch noch eine neue Saison. Steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Prioritätenliste, aber wird natürlich eingelöst auf alle Fälle. Ich melde mich, wie es so schön heißt.
Ja, genau. Sie hören von uns.
Gut.
Nein, auf jeden Fall. Dann aber die Protagonisten bleiben die gleichen, also nicht falsch verstehen. Das Ding geht weiter.
Ja, wir können jetzt nicht bei 99 Problemen aufhören.
Natürlich nicht.
Episoden natürlich.
Das hat Jay-Z schon getan.
Ja, alles klar. Dann, wie immer, wenn es Fragen, Kritik, Anregungen, Kommentare, Feedback gibt, gerade auch zum Transferfenster jetzt vielleicht noch, was wir zumindest in irgendeiner der nächsten Ausgaben dann diskutieren können. germangunners@googlemail.com ist die E-Mail-Adresse, per Twitter @germangunnerschristian, ich @medispolis. facebook.com/germangunner. Wenn man einigermaßen gut gelaunt ist, kann man da mal einen Blick drauf werfen auf die vielen Kommentare und Unmutsbekundungen in allerlei Richtungen. Und das Blog ist zu erreichen unter germangunners.com, wo es dann natürlich auch eine ausführliche Analyse des Spiels gegen Cardiff geben wird. Gut, dann entlassen wir euch sozusagen in die Woche. Angenehme Woche, schönes Wochenende dann und hoffen wir mal, dass wir mit mindestens 3 Punkten aus den 2 Spielen rausgehen. Und wie gesagt, was Christian gesagt hat, alles andere ist dann Add-on. In diesem Sinne,
mach's
see you
gut.
On the other side. Bis dann.
Schönen Abend. Tschüss.